Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Tod von zwei renommierten Kriegsreportern in Libyen hat international Bestürzung ausgelöst. Die USA erklärten, Journalisten riskierten täglich ihr Leben, um denen eine Stimme zu geben, die andernfalls nicht gehört würden. Frankreich nannte die Tat ein Verbrechen. UN-Generalsekretär Ban forderte Machthaber Gaddafi erneut auf, das Töten zu beenden. Bei einem Angriff von Gaddafi-Truppen in der umkämpften Hafenstadt Misrata waren auch Tim Hetherington und Chris Saunders getötet worden. Die Kämpfe zwischen Rebellen und Regierungstruppen gingen auch heute weiter.
Misrata heute, Kämpfer in einer Feuerpause. Den ganzen Tag hatten Gaddafis Soldaten immer wieder versucht, das Stadtzentrum anzugreifen. Den Rebellen sind sie weit überlegen, doch die Aufständischen wehren sich verzweifelt und haben gelegentlich sogar Erfolg. Dieses Auto haben wir einem Gaddafi-Unterstützer abgenommen. Wir haben ihn getötet, dann haben wir das Auto markiert, damit wir es wiedererkennen. Jetzt wird dieser Pickup-Wagen gegen seine früheren Eigentümer eingesetzt. So müssen sich die Rebellen helfen. Trauer in Krankenhäusern, die Verluste an Menschenleben sind hoch. Verletzte können die Ärzte kaum noch behandeln. Es fehlt an allem. Zu den Toten heute gehören ein ukrainischer Arzt und zwei amerikanische Journalisten, Tim Hetherington und der Fotograf Chris Hondros. Schwer verletzt wurden die beiden eingeliefert. Die Ärzte können sie nicht mehr retten. Eine Granate hat sie getötet. Beide sind mehrfach ausgezeichnete Journalisten. Hetherington war im Frühjahr für seinen Film Restrepo für einen Oscar nominiert worden. Hondros hat zahlreiche internationale Preise gewonnen. Beide galten als erfahrene Kriegsberichterstatter. Insgesamt sind seit Ausbruch der Kämpfe mindestens 4 Journalisten getötet worden. Als dieses Schiff sich heute dem Hafen von Misrata näherte, konnten die Ärzte in den Krankenhäusern ein bisschen aufatmen. Es brachte unter anderem Medikamente und medizinisches Gerät, Hilfsgüter für rund 25.000 Menschen.
Das tunesische Staatsfernsehen zeigt heute Bilder von jubelnden libyschen Aufständischen, die einen Grenzübergang nach Tunesien erobert haben sollen. Noch ist das nicht von unabhängiger Seite bestätigt. Von hier aus sollen in den vergangenen Tagen hunderte Menschen aus einer nahegelegenen Stadt nach Tunesien geflüchtet sein. In der südwestlich der Hauptstadt Tripolis liegenden Region liefern sich Aufständische und Regierungstruppen seit Wochen heftige Gefechte.
Die Anwohner der japanischen Atomruine Fukushima müssen ihre Heimat endgültig verlassen. Die Regierung erklärte die 20-Kilometer-Zone um den Meiler dauerhaft zum Sperrgebiet wegen der radioaktiven Belastung. Etwa 80.000 Menschen hatten in der Gegend gelebt. Seit der Reaktorkatastrophe vor 6 Wochen hausen sie in Notunterkünften. Nur kurzzeitig dürfen sie in die Sperrzone zurückkehren, um ihr Hab und Gut zu holen.
Unterwegs im Sperrgebiet. Auch Tokio Morohashi nutzt die letzte Chance, seine Habseligkeiten zu retten, provisorisch geschützt vor der Strahlung durch einen dünnen Overall. Das Haus des Unternehmers, 19 Kilometer entfernt vom AKW Fukushima, ab morgen gilt auch für ihn Zutritt verboten. Viele Leute sind im Sperrgebiet unterwegs, ich verstehe das ja, aber wir müssen vorsichtig sein. Wir werden niemanden mit Gewalt abhalten, wir hoffen aber, dass jeder von sich aus die neue Sperrzone respektiert. Nur mit Sondererlaubnis dürfen die Menschen zukünftig ins Sperrgebiet, erklärt der Moderator. Mit Bussen und Polizeieskorte und nur für 2 Stunden. Die Menschen werden Schutzanzüge und Masken tragen, außerdem Strahlenmessgeräte bei sich haben. Zwar entweicht aus dem AKW Fukushima im Moment wenig radioaktive Strahlung, der Boden könnte aber massiv verseucht sein. Bei Rückkehr aus der Zone sollen die Bewohner auf radioaktive Strahlung überprüft werden. Premierminister Kan kam heute eigens nach Fukushima, um für die Sperrzone zu werben. Vor den Flüchtlingen ging er auf die Knie, das wurde aufmerksam registriert. Trotzdem war der Besuch ein Spießrutenlauf. Nach 6 Wochen in der Notunterkunft sind die Menschen wütend auf die Regierung. Ich will endlich zurück nach Hause. Ich trage die Kleider am Körper, mit denen ich am 11. März geflüchtet bin. 2 Stunden dürfen wir nur zurück? Was bringt das schon? Vielleicht tropft es durchs Dach. Wie soll ich in der Kürze mein Haus reparieren? Bis hierhin und nicht weiter. Japan macht ernst mit dem Sperrgebiet. Jenseits der 20 Kilometer soll der Alltag Einzug halten, auch wenn dort die Strahlengefahr ähnlich hoch sein dürfte.
Das niedersächsische Umweltministerium hat Probebohrungen im maroden Atommülllager Asse bei Wolfenbüttel genehmigt. Damit will sich der Betreiber der Asse, das Bundesamt für Strahlenschutz, einen Überblick verschaffen über den Zustand der Kammern und der dort lagernden Fässer mit radioaktivem Müll. Sie sollen in den kommenden Jahren zurückgeholt werden.
Die Geräte stehen bereit für den entscheidenden Blick ins Innere der Asse. Das Anbohren von Kammern ohne Atommüll haben die Ingenieure bereits getestet. Für die Untersuchung von zwei Kammern mit Atommüllfässern hat das niedersächsische Umweltministerium heute die Genehmigung erteilt. Sie umfasst 32 Sicherheitsauflagen.
Es können da beim Anbohren zum Beispiel Gase austreten, es könnten radioaktive, feste, flüssige oder gasförmige Dinge aus radioaktive Abfälle austreten.
Weil die Asse einsturzgefährdet ist, drängt die Zeit. Bürgerinitiativen und das zuständige Bundesamt für Strahlenschutz hatten deshalb vor zu aufwendigen Bestimmungen gewarnt. Nun gelten viele Auflagen erst für die zweite Einlagerungskammer. Dort werden zerstörte und nasse Atommüllfässer vermutet. Vor der Kammer wurden an einem Laugensumpf erhöhte Cäsiumwerte gemessen. Um beim Anbohren Explosionen zu verhindern, soll hier mit Stickstoff gearbeitet werden. Für die Anwohner der Asse eine annehmbare Lösung.
Das ist für uns ein guter Kompromiss. Jetzt kann an Kammer 7 begonnen werden mit den Probebohrungen. Und die doch problematischere Kammer 12 mit höheren Auflagen kommt später.
Das Bundesamt für Strahlenschutz prüft noch die Auflagen allerdings.
Das bedeutet sicherlich einen erheblichen Zeitaufwand, der damit verbunden ist, sodass es eine Verzögerung geben wird, was das Anbohren der Kammern in der Asse bedeutet.
Deshalb steht auch noch nicht fest, wann die Bohrungen beginnen können.
Bedürftige Familien bekommen mehr Zeit, Leistungen aus dem Bildungspaket zu beantragen. Die Frist wird bis zum 30. Juni verlängert. Das teilte Bundessozialministerin von der Leyen nach einem Treffen mit Vertretern von Kommunen und Ländern mit. Das Bildungspaket war bislang kaum nachgefragt. Angeboten werden Zuschüsse unter anderem für Mitgliedschaften in Vereinen, für Nachhilfe oder Schulausflüge.
Geworben wird schon seit einiger Zeit für das Bildungspaket für Kinder mit Plakaten und Anzeigen des Arbeitsministeriums. Doch die Resonanz bei Hartz IV Familien war zunächst gering. Heute immerhin konnten die Städte und Landkreise Positives berichten. Immer mehr Eltern stellen jetzt Anträge.
Die Zahlen steigen. Es sind nicht mehr die 2%, die ja mal geschrieben wurden in den Medien. Es sind jetzt teilweise schon 20, 30. Da hat die Presse sicherlich auch einen Part gespielt. Wir werden das verstärken. Es wird ein Infopaket geben, von Bund, Ländern und Kommunen abgestimmt.
Einigkeit heute. Das so mühsam ausgehandelte Hartz-IV-Gesetz soll nicht geändert werden. Verlängert wird aber die Frist, um Leistungen rückwirkend zu beantragen. Zuschüsse zum Mittagessen, Mitgliedschaft in Sportvereinen oder Musikunterricht, all das kann gefördert werden. Damit die Kinder auch das bekommen, was ihnen zusteht, sollen nun verstärkt Lehrer und Erzieher mithelfen.
Deshalb wollen wir jetzt die Osterpause nutzen, um gerade auch auf Schulen und auf Kindergärten nochmal zuzugehen. Dazu haben sich sowohl die Länder als auch die Kommunen bereit erklärt, ganz konkret mit der Bitte, die Informationen über das Bildungspaket in die Schulen hineinzutragen.
Notfalls, so die Ministerin, könnten auch die Jobcenter Hartz-IV-Bezieher verpflichten, für ihre Kinder die Angebote anzunehmen. Kommunen und SPD-Länder wollen die Infokampagne unterstützen.
Es bleibt unser Ziel, die Kinder direkt zu erreichen, da wo sie sind, in Vereinen, in Kitas und in Schulen, und das unbürokratisch wie möglich.
Ergänzt werden soll die Plakatkampagne nun mit einem mehrsprachigen Infopaket, in dem die Fördermöglichkeiten und alle zuständigen Stellen aufgelistet sind.
Der Technologiekonzern Apple ist wegen der Speicherung von Bewegungsdaten der iPhone- und iPad-Nutzer in die Kritik geraten. Beide Geräte speichern Informationen über Aufenthaltsorte und übertragen diese auf den Computer, an den sie bei einem Datenaustausch angeschlossen werden. Datenschützer und das Bundesverbraucherschutzministerium forderten das Unternehmen zu einer Stellungnahme auf. Apple äußerte sich bislang nicht zu der Kritik.
Dieses kleine Gerät könnte ein Spitzel sein, das iPhone von Apple. Zum Telefonieren meldet es sich wie andere Mobilfunktelefone an einem Sendemasten an, dann aber speichert das iPhone automatisch die Aufenthaltsorte der Nutzer. Über Monate hinweg in einer versteckten Datei. Mit einer speziellen Software lässt sich mit diesen Daten leicht ein Bewegungsprofil erstellen.
Grundsätzlich gilt, die Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie sie wirklich erforderlich sind. Und wenn diese Daten überhaupt nicht erforderlich sind, um einen Dienst zu erbringen, und danach sieht es ja aus, dann dürfen sie überhaupt nicht gespeichert werden.
Und die Daten werden unverschlüsselt aufgezeichnet. Jede Mutter aus Hamburg könnte mit dem Telefon ihrer Tochter also nachprüfen, ob diese tatsächlich bei einer Freundin in Berlin war. Schon seit einem Jahr speichert Apple die Daten. Unklar ist, ob der Konzern sie tatsächlich abruft. Auch was Apple damit vorhaben könnte, ist bisher ungeklärt.
Ob Apple tatsächlich diese Daten verkauft oder in irgendeiner Form verwendet, das lässt sich nicht sagen. Wir vermuten natürlich, dass Apple diese Daten weitergibt an seine Partner, die dann ortsbezogene Werbung einblenden können.
Doch dafür gibt es bisher keinen Beleg. Dennoch, auch die Bundesregierung fordert nun Klarheit von Apple. Das Unternehmen aber lehnt bisher jede Stellungnahme ab und schweigt.
Weitere Informationen zur Speicherung der Nutzerdaten von Apple-Geräten finden Sie bei uns auch im Internet unter tagesschau.de. Pünktlich zu Beginn des Osterreiseverkehrs sind die Benzinpreise wieder deutlich angestiegen. Der bundesweite Durchschnittspreis für Superbenzin lag heute bei etwa 1,59 Euro. Damit ist der Sprit fast so teuer wie im Sommer 2008.
Einmal volltanken für die Fahrt in den Osterurlaub. Das vermiest auch an dieser Hamburger Tankstelle vielen den Ferienbeginn.
Ich fühle mich ziemlich abgezockt, gerade jetzt zu Ostern.
Das ist nichts Ungewöhnliches. Vor den Feiertagen wird das erhöht. Und dann wird das mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen erklärt.
Die Automobilclubs werfen den Konzernen schon seit langem vor, sich auf Kosten der Urlauber zu bereichern. Untersuchungen haben ergeben, vor Ostern geht der Spritpreis hoch, nach den Feiertagen wieder runter. Vorsatz nachweisen konnte man den Ölmultis allerdings nicht.
Die großen Ölkonzerne verfügen ja über eine durchgehende Wertschöpfungskette. Die ist bisher nicht unterbrochen. Das heißt, vom Bohrloch über die Pipeline, Raffinerie und Tankstelle verfügen sie über alles und haben als Oligopol eine Macht zu bestimmen, wie die Preise ausschauen.
In diesem Jahr könnte auch die holprige Einführung der neuen Kraftstoffsorte E10 zum hohen Preis beitragen. Wenn davon nicht genug verkauft wird, drohen den Ölunternehmen Strafzahlungen, die sie in die Spritpreise einrechnen könnten.
Man wird jetzt schon eben diese Kosten mit einkalkulieren müssen. Und der Markt wird auch jetzt schon zeigen, ob diese Kosten dann an den Verbraucher weitergegeben werden können.
Das aktuelle Preisniveau allerdings begründen die Konzerne mit den hohen Einkaufspreisen. Ob es unerlaubte Absprachen unter den Ölfirmen gibt, untersucht zurzeit das Bundeskartellamt. Ergebnisse sollen im Mai vorliegen.
Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat den größten Einzelauftrag in der Konzerngeschichte gebilligt. Das bundeseigene Unternehmen bestellt bei Siemens bis zu 300 Fernzüge des neuen Typs ICX, Kostenpunkt mindestens 6 Milliarden Euro. Das neue Modell soll von Ende 2016 an zunächst die alte Intercity-Flotte ablösen, später auch die ICE-Hochgeschwindigkeitszüge.
Mit einer Messe in der Lateranbasilika hat Papst Benedikt am Abend die Osterfeierlichkeiten in Rom eröffnet. Traditionsgemäß wusch der Papst dabei 12 Priestern die Füße. Der Ritus soll daran erinnern, dass Jesus dies einst auch bei seinen Jüngern tat. Höhepunkt der katholischen Osterfeier ist die Messe in der Nacht zum Sonntag. Am Ostersonntag wird Benedikt vor tausenden Pilgern auf dem Petersplatz den Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis erteilen.
Thilo Sarrazin, ehemaliger Berliner Finanzsenator und früheres Bundesbank-Vorstandsmitglied, bleibt SPD-Mitglied. Wie soeben gemeldet wurde, einigte sich darauf die Schiedskommission des Berliner SPD-Kreisverbandes Charlottenburg-Wilmersdorf. Zuvor waren die Anträge für den Parteiausschluss zurückgezogen worden. Sarrazin war wegen seiner umstrittenen Thesen zur Integration parteischädigendes Verhalten vorgeworfen worden. Wegbereiter der Moderne. Unter diesem Motto zeigt die Bonner Bundeskunsthalle mehr als 100 Werke des Künstlers Max Liebermann. Liebermann malte im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert oft gegen den Zeitgeist. Apostel der Hässlichkeit empörten sich Kritiker. Rinnsteinmaler nannte ihn der Kaiser, weil der Fabrikantensohn auch die arme Bevölkerung porträtierte. Seine Bilder verkaufte der deutsche Impressionist dennoch. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Karfreitag, den 22. April.
Viel Sonne, frühsommerliche Temperaturen, allerdings mit kleinen Schönheitsfehlern. In den Südwesten Deutschlands ist feuchtere Luft eingesickert. Dort besteht ein kleines Schauer- und Gewitterrisiko. Ab Sonntag nimmt die Schauer- und Gewitterneigung im Süden zu. Im Westen und Südwesten ist es vor allem zu Beginn der Nacht teilweise wolkig, andernorts ist es klar. Am Karfreitag wieder viel Sonne, vor allem über den Bergen der Südwesthälfte entwickeln sich Quellwolken. Schauer und Gewitter bringen sie aber nur ganz vereinzelt. Der Wind wird schwach bis mäßig, an den Küsten teilweise auch frisch. Heute Nacht 3 Grad in Teilen Bayerns und 13 Grad im Westen. Am Tag 22 bis 27 Grad, an den Küsten bei Seewind Werte darunter. Am Samstag sonniges Frühsommerwetter, von der Eifel bis zu den Alpen besteht ein kleines Schauer- und Gewitterrisiko. Auch am Sonntag und am Montag scheint oft die Sonne, in der Südhälfte ist es ab und an wolkig mit einzelnen Schauern und Gewittern.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.45 Uhr mit Tom Buro, darin Bildungsgutscheine im Alltagstest, warum Betroffene nicht immer profitieren und Bombengeschäfte, wie die Rüstungsindustrie mit dem Libyen-Krieg wirbt.